In Vorlesung 4 schauen wir uns noch eine letzte Aussage über parameterabhängige uneinliche Integrale an. Und zwar finden Sie auf Seite 45 den Satz 14.6. Da geht es schlussendlich um die Differenzierbarkeit parameterabhängiger Integrale im Fall uneinlicher Integration. Wir bleiben in dem Satz 14.6 bei unserem Modellfall. Das heißt, die Integration erfolgt bezüglich x über das Intervall von a bis unendlich und nur an der oberen Grenze unendlich haben wir ein uneinliches Integral. An der unteren Grenze a soll nichts passieren. Schauen wir uns die Voraussetzungen im Einzelnen an. Von Satz 14.6, die Funktion klein f ist stetig auf dem Intervall a kreuz a unendlich kreuz cd, c und d eigentliche Grenzen. Die erste Bedingung, die gestellt wird, die partielle Ableitung der Funktion klein f nach der Variablen t ist stetig auf a unendlich kreuz cd. Die zweite Forderung, wir integrieren die partielle Ableitung nach t bezüglich der Variablen x und diese uneinlichen Integrale sollen existieren und gleichmäßig konvergent sein bezüglich des Parameters t, der im Intervall cd gewählt wird. Und die letzte Forderung, ganz unten auf der Seite 45, wir wollen ja die parameterabhängigen Integrale der Funktion klein f anschauen, über deren Existenz haben wir noch gar nicht geredet. Und die Bedingung 3, die ist recht schwach zunächst mal, die sagt, wir verlangen die Existenz des uneinlichen Integrals fx dx nur bezüglich eines Parameterwertes c, bezüglich des Parameterwertes c, also an der unteren Grenze für die Wahl t gleich c. So, die Aussagen auf Seite 46. Die erste Feststellung, wir haben ja nur die Existenz des parameterabhängigen Integrals für den Parameter t gleich c verlangt. Die erste Feststellung, die parameterabhängigen Integrale groß f von t, definiert als Integral von a bis unendlich fx t dx, die sind sogar für alle t aus dem Intervall cd definiert. Und da geht es uns jetzt darum, wir können wie üblich differenzieren, also die Ableitung von Groß F an irgendeiner Stelle t ist gleich dem uneinlichen Integral von a bis unendlich der partiellen Ableitung von klein f nach t integriert wird nach der Variablen x. So, Beweis möchte ich Ihnen und mir ersparen. Das geht nach dem Muster der Sätze 14, 4 und 5, soll heißen, man zerlegt wieder in einen eigentlichen Integrationsbereich a bis u und guckt sich an den Bereich u bis unendlich und benutzt die gleichmäßige Konvergenz der Ableitungsintegrale, die gleichmäßige Konvergenz, wie sie in Voraussetzung 2 des Satzes formuliert wird, um zu zeigen, dass der Rest klein wird. Auf dem Teil von a bis unendlich benutzt man eben die vorigen Ergebnisse. So, das wären im Wesentlichen die theoretischen Erkenntnisse zu parameterabhängigen uneinlichen Integralen. Und wir wollen uns nochmal ein Beispiel anschauen. Das Integral von Dirichlet, Seite 46, zweite Hälfte. Das Integral von 0 bis unendlich, Sinus x dx. Der Wert davon Pi halbe. Unter anderem wird das diskutiert. Ich habe eine Referenz angegeben im Buch von Richard Courant, Differential- und Integralrechnung im ersten Band auf Seite 220. In dem Beispiel, rot eingerahmt, ist es auch so wie im vorigen Beispiel: Man hat zunächst keinen Parameter. Den Parameter muss man suchen. Wobei die Suche eben kein allgemeines Prinzip ist. Hier klappt's und wie man es macht, steht in der vorletzten Zeile. Man definiert die Funktion klein f abhängig von x und t als e hoch minus tx mal Sinus x durch x. X darf dabei 0 sein, da gibt es kein Problem. Sinus x durch x geht gegen 1 bei x gegen 0, x kleine unendlich natürlich und t ist irgendeine Zahl größer gleich 0. Auf der Seite 47 oben wird nochmal bemerkt, dass man stetig ergänzen kann in x gleich 0 und in unserer Rechnung, um Übereinstimmung mit der Notation zu haben, t darf größer gleich 0 sein. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Intervall als Laufbereich für den Parameter t, wie bisher auch ein Intervall mit den Grenzen c und d und vorsichtshalber c positiv. Vorsichtshalber deshalb, das sehen Sie in der Mitte von Seite 47, die Integrale der Ableitungen, der partiellen Ableitungen nach t, der so definierten Funktion klein f, mit Wert minus Integral von 0 bis unendlich e hoch minus tx, Sinus x dx, die sind dann nämlich gleichmäßig konvergent, wenn t aus dem Intervall gewählt wird und c positiv ist. Das sollten Sie sich mal überlegen, einfach mit der Abschätzung, die Sie für Sinus x üblicherweise benutzen, nämlich der Betrag kleiner gleich 1. Und dann gucken Sie, was machen Sie mit dem e hoch minus tx. Und wenn das t weg von der 0 bleibt, dann sind diese Integrale offensichtlich gleichmäßig konvergent. So, im unteren Drittel der Seite 47 steht, dass die uneinlichen parameterabhängigen Integrale der Funktion klein f auch für solche t existieren. Und das wurde im vorigen Beispiel ausführlich diskutiert oder auch in dem Beispiel, das wir nach der Definition 14.1 hatten. So, damit sind wir in der letzten Zeile von Seite 47, die Voraussetzungen unseres Satzes 14.6, den wir gerade am Anfang hatten, sind erfüllt. Wir können das parameterabhängige Integral von 0 bis unendlich, abhängig vom Parameter t, nach t differenzieren und bekommen in der vorgegebenen Weise auf der Seite 48 oben das Ergebnis, ziehe die Ableitung als partielle Ableitung und das Integral, wenn Sie das machen, minus Integral von 0 bis unendlich, e hoch minus tx, Sinus x, dx. Weil beim Ableiten nach t kommt eben ein x runter und das kürzt sich gerade mit dem x bei Sinus x durch x weg. Und das ist richtig für alle t aus dem Intervall cd. So, und diese Gleichung, die wird mit einem Stern markiert, das heißt, diese erste Identität, wo die Ableitung als partielle Ableitung unter das Integral gebracht wird. So, zweite Zeile von Seite 48, rechte Seite dieser Identität Stern. Da wird wieder zweimal partiell integriert. Und ja, das haben wir im vorigen Beispiel gerechnet. Und genau wie im vorigen Beispiel, das Ergebnis ist minus 1 durch 1 plus t². Das heißt, mit Stern, wenn wir zurückgehen zu unserem Ausgangsintegral, wir haben ja jetzt die Ableitung ausgerechnet, in Stern steht die Ableitung, und wenn wir jetzt einmal hoch integrieren und benutzen Stammfunktion zu 1 durch 1 plus t² ist a cos tangens t, kriegen wir die Gleichung 2 Stern auf Seite 48 Mitte, die da sagt, unser parameterabhängiges uneinliches Integral ist gleich Konstante, die wir beim Hochintegrieren kriegen, minus a cos tangens t. Und das ist richtig für alle t größer 0. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten t in den Grenzen c und d gewählt. C war aber beliebig positiv, also können wir auch c beliebig nahe 0 wählen, sodass 2 Stern für jeden positiven t-Wert gilt. Wie finden wir die Integrationskonstante raus? Wir wählen t gleich 1. Wir sind in der drittletzten Zeile von Seite 48, gucken uns das vorige Beispiel an. Und man sieht, für t gleich 1 ist die linke Seite von 2 Stern gerade gleich Pi Viertel. Das haben wir ja im vorigen Beispiel ausgerechnet. Die rechte Seite von 2 Stern ist natürlich Konstante minus Pi Viertel. Also haben wir die Konstante ermittelt. Der Wert der Konstanten steht auf Seite 49 oben. Die Konstante ist Pi halbe. Zum Schluss betrachtet man in 2 Stern den Grenzübergang t von oben gegen 0. Möglich, da linke und rechte Seite offensichtlich stetig sind in t gleich 0. Und wenn man das macht, dann ist genau unsere Behauptung bewiesen, nämlich die Behauptung, die wir zeigen wollten in unserem Beispiel, das Ergebnis. Wir haben jetzt das Integral von Dirichlet ausgerechnet, was auf der Seite 46 rot eingerahmt steht. Man kann die Funktion Sinus x durch x von 0 bis unendlich integrieren und bekommt als Wert Pi halbe. So, Seite 49 Mitte, da steht zum Schluss Gamma-Funktion. Und die Gamma-Funktion ist noch ein prominentes Beispiel für ein parameterabhängiges, uneinliches Integral. Die Definition Groß Gamma T wird erklärt als Integral von 0 bis unendlich. Wer wird integriert? X hoch t minus 1 mal e hoch minus x. Bezüglich x wird integriert. Und der Parameter t ist positiv. Ja, was man feststellt, wenn man sich zum Beispiel beschränkt auf t zwischen 0 und 1, das Integral ist auch an der unteren Grenze 0, also x gleich 0, uneinlich. Und was wir nach der Konvention, die wir für uneinliche Integrale getroffen haben, zu diskutieren haben, das steht auf Seite 50. Man muss zerlegen, das uneinliche Integral von 0 bis unendlich, wenn man das diskutieren will. In der Formel Stern wird es zerlegt als Integral von 0 bis 1, unter Umständen uneinlich an der Grenze x gleich 0, plus Integral von 1 bis unendlich, uneinlich natürlich an der oberen Grenze, an den Grenzen x gleich 1, oben und unten passiert natürlich nichts. Was bedeutet das, wenn man sich Stern anschaut auf der Seite 50? Man hat eben auf der rechten Seite der Gleichung zwei uneinliche Integrale separat zu diskutieren. Und die Ergebnisse sind formuliert in dem folgenden Satz. Die erste Feststellung, die Gamma-Funktion, die ist beliebig oft differenzierbar auf den positiven reellen Zahlen. Das heißt, für alle t größer 0 existieren beliebige Ableitungen des parameterabhängigen Integrals nach t. Und Sie können eine Formel angeben. Ja, wie kriegen Sie die Formel? Sie differenzieren eben k mal partiell nach t unter dem Integralzeichen. Das Ergebnis ist Integral von 0 bis unendlich, x hoch t minus 1. Logarithmus x hoch k mal e hoch minus x integriert wird nach x. Das ist die Aussage von Teil A. Dann gilt eine wichtige Funktionalgleichung, wie man sagt. Seite 50 Mitte. Der Wert von Gamma an der Stelle t plus 1 ist das Produkt aus t und Gamma t für alle positiven t. Speziell, wenn sich die Werte ausrechnen der Gamma-Funktion auf den natürlichen Zahlen, dann steht eine Rekursionsformel und die Rekursionsformel ergibt Gamma von n, n natürliche Zahl, das ist n minus 1 Fakultät. Teil C ist was für Spezialisten. Die sogenannte Phi-Funktion. Sie definieren Phi von t als den Logarithmus von Gamma t. Und diese Phi-Funktion erfüllt dann die Funktionalgleichung Phi von t plus 1 minus Phi von t. Das ist der Logarithmus von t für alle positiven t. Die Funktion Phi hat auch einen Namen. Ich glaube, die heißt Bohrsche Phi-Funktion oder Phi-Funktion von Bohr und Mollerup. Die Bedeutung der Funktion Gamma bzw. Phi, wir sind auf der Seite 51 in den Bemerkungen. Die erste Bemerkung, die Funktion Gamma nach dem Teil B des Satzes, Wie kann man sich so als eine Art Fortsetzung der Fakultätenfunktion auf die ganzen positiven reellen Zahlen vorstellen? Die Fakultäten waren ja nur definiert für natürliche Zahlen einschließlich 0. Und jetzt haben wir sowas wie die Fakultät für alle positiven Zahlen. Und tatsächlich spielt das eine Rolle bei bestimmten Betrachtungen in der Zahlentheorie. Und nochmal, das ist Bemerkung 2, die Funktionalgleichung, die ergibt Funktionalgleichung für die Gamma-Funktion zusammen mit der Beobachtung, dass Gamma von 1 gleich 1 ist. Das sind ja unsere vorigen Beispiele. Das liefert dann die Gleichung unter der Nummer 2 mit Bemerkungen, dass Gamma n wirklich n minus 1 Fakultät ist. Also man kennt den Wert der Gamma-Funktion für t gleich 1 und hat die Funktionalgleichung und dann kann man offensichtlich den Wert von Gamma n für alle natürlichen Zahlen ausrechnen. Gehen wir ein bisschen in die Beweise. Da steht Blatt 3, Aufgabe 5. Wir sind noch nicht sicher, ob das wirklich so dann passieren wird, also mal als Ausblick. Wenn es nicht in der Aufgabe so präsentiert wird, dann sollte man vielleicht sich selber mal versuchen an den einzelnen Schritten. Und wie üblich startet man mit Punkt 1 auf der Seite 51 unten die Wohldefiniertheit von Gamma. Das bedeutet, dass man wirklich das Integral hinschreiben darf und nicht irgendwelchen Unsinn da formuliert. Ja, die Wohldefiniertheit, da wird verwiesen auf die Diskussion am Ende von Paragraph 12. Da ging es ja um uneinliche Integrale. Und wenn man sich daran erinnert, mal zurückblättert, was in Paragraph 12 gemacht wurde, dann sieht man, dass die beiden Integrale, die beiden uneinlichen Integrale, die man ja diskutieren muss, in der Gleichung Stern, in der Zerlegung der Gamma-Funktion, die Gleichung Stern steht auf der Seite 50 oben. Da wird das uneinliche Integral von 0 bis unendlich, das ja in der Definition auftaucht, zerlegt in zwei uneinliche Integrale, dass diese beiden uneinlichen Integrale auf der rechten Seite von Stern tatsächlich definiert sind. Und ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber wenn da steht, Diskussion am Ende von Paragraph 12, das war das Kapitel über Integration und zum Schluss uneinliche Integrale. Da sollten Sie nachschauen und werden dann hoffentlich fündig, um die Wohldefiniertheit von der Gamma-Funktion zu verifizieren. Seite 52, Punkt A. Punkt A des Satzes. Das heißt, die k-fache Differenzierbarkeit. Und da, um auf der sicheren Seite zu sein, schränkt man den Parameter t ein auf ein Intervall c bis d, wobei die untere Grenze natürlich positiv ist und die obere Grenze offensichtlich kleiner unendlich. Dann zitiert man Satz 14.6 für die beiden Anteile aus der Zerlegung Stern und benutzt Satz 14.6 eben iterativ k mal, um die Formel für die Karte-Ableitung zu verifizieren. Der dritte Punkt, Aussage B des Satzes, man muss Gamma T plus 1 auf Gamma T zurückführen, um die Rekursionsformel zu beweisen. Und da steht auf Seite 52 ein kleiner Hinweis, man nehme die Formel für Gamma T plus 1, also das Integral, das Uneinliche mit T ersetzt durch T plus 1, und probiert da eine partielle Integration zu machen. Einfach mal probieren und das sollte dann zu dem Ergebnis T mal Gamma T führen. Nochmal die Bemerkung oder Anmerkung auf der Seite 52, letzte Zeile. Man rechnet immer gern formal bei solchen uneinlichen Integralen, aber es kann auch schief gehen und wichtig ist wirklich gerade bei uneinlichen Integralen, alle Voraussetzungen, die man macht, die man braucht, zu verifizieren. Also, wenn es als Übungsaufgabe formuliert wird, auf einem Blatt sind Sie gezwungen, das zu tun. Ansonsten rate ich Ihnen dringend, sich mal die Voraussetzungen bei den einzelnen Schritten zu Gemüte zu führen. Gut, damit haben wir dieses Kapitel oder diesen Paragraphen beendet, parameterabhängige Integrale. Wir machen jetzt was ganz Neues. So neu ist es eigentlich auch nicht, wenn Sie in die Überschrift schauen, die auf Seite 53 von Paragraph 15 formuliert wird. Da steht Entwicklung nach speziellen Funktionen und ein Wort in der Überschrift sollte Ihnen vertraut sein. Wir entwickeln Funktionen in Taylor und oder Fourier-Reihen. Bevor wir ins Detail gehen, was möchte man überhaupt erreichen? Das ist die Idee, die auf Seite 53 formuliert wird. Wir sind jetzt wieder ja bei recht elementaren Betrachtungen, jedenfalls zu Beginn. Wir haben ein offenes Intervall namens i. Auf dem Intervall lebt eine Funktion f. Die hat gewisse Eigenschaften. Die Eigenschaften stellen wir nachher zusammen. Die Zielsetzung ist die, man möchte f schreiben als eine konvergente Reihe von Funktionen fn, n gleich 0 bis unendlich. Das zielt so ein bisschen auf die Schreibweise, die man bei Potenzreihen hat. Wo man jetzt anfängt zu summieren, ist eigentlich egal. Entwicklung heißt, man stellt sich vor, man bricht die Summation bei einer gewissen Grenze, oberen Grenze n ab, groß n ab, und hat dann eine Approximation für die Funktion f, die man eigentlich im Blick hat. So wie es da steht, ist das Ziel natürlich, sowas auf dem ganzen Intervall zu machen. Das klappt nicht immer, deswegen der geklammerte Satz. Eventuell nur so eine Entwicklung in der Nähe eines Punktes. Und das kennen Sie auch bei den Taylor-Reihen. Da hat man ja auch die Taylor-Reihe zu einer Entwicklungsmitte und muss dann diskutieren, wo die konvergiert, wie groß der Konvergenzradius ist. In dem allgemeinen Kontext, so wie es da steht, in der Mitte von Seite 53, hat man jetzt zwei Ziele, formuliert auf der Seite 53 unten. Die Funktionen fn, die sollen einfach zu berechnen sein. Das heißt, man möchte das irgendwie numerisch später umsetzen, diese Approximation. Und damit das auch vernünftig wird, soll die Konvergenz der Partialsummen schnell sein und gut. Das heißt, der Fehler soll möglichst klein werden, und zwar schnell klein, wenn man das große n entsprechend vergrößert. Das sind so die Ziele, die man in verschiedenen Weisen umsetzen kann. Das hängt stark von der Natur der Funktion klein f ab. Deswegen gucken wir nochmal zurück in den Paragraph 11 auf der Seite 54 oben. Anknüpfpunkt Taylor-Reihen. Wie sind die Voraussetzungen bei Taylor-Reihen? Um überhaupt über Taylor-Reihen reden zu können, nochmal rot. Die Voraussetzung aufgelistet. Die Funktion f ist beliebig oft differenzierbar auf dem Intervall i, also c unendlich. Alle Ableitungen existieren. Und man hat eine Entwicklungsmitte, klein a genannt, aus dem Intervall fixiert. Die altbekannte Notation in der Mitte von Seite 54, die formale Taylor-Reihe um den Punkt a. Groß T, Entwicklungsmitte a als Index angehängt von f an der Stelle x. Das ist die formale Potenzreihe, Summe k gleich 0 bis unendlich, 1 durch k Fakultät, k-te Ableitung an der Stelle a mal x minus a hoch k. Über Konvergenz wird hier noch gar nicht geredet. Man nennt das Objekt die formale Taylor-Reihe zu f in a. Und zur Erinnerung, Seite 54, zweite Hälfte. Offensichtlich konvergiert die Taylor-Reihe stets auf einem Intervall. Also offensichtlich konvergiert sie in der Entwicklungsmitte. Weniger offensichtlich, das haben wir uns überlegt. Man hat stets ein Intervall als Konvergenzbereich. Die Größe des Intervalls wird gemessen durch den Konvergenzradius. Der Radius kann groß R kann 0 sein. Sprich Konvergenz nur in der Entwicklungsmitte. Es kann ein eigentliches Intervall vorliegen, das heißt Radius groß R ist echt positiv, klein und unendlich. Und im Glücksfall Konvergenzradius groß R gleich unendlich. Hinweis ganz unten auf der Seite 54. Das ist in dem Satz 714 eben in sehr allgemeiner Form diskutiert worden. Ja, da gibt es Probleme, die auftreten können, wenn man keine weiteren Voraussetzungen macht. Die Probleme sind nochmal auf der Seite 55 gelistet. Wir nehmen immer an, dass unsere Funktion beliebig oft differenzierbar ist, also dass wir die Taylor-Reihe zumindest formal hinschreiben können. Erstes Problem: Es kann passieren, dass die Taylor-Reihe konvergiert, aber nichts mit der Funktion f zu tun hat. Das heißt, wir haben überhaupt keine Chance, die Funktion f durch die Taylor-Reihe darzustellen. Ein Beispiel, das hatten wir auch früher kennengelernt. Das Beispiel steht vor dem Satz 11,6. Wir schauen uns die Funktion an. Auf der Seite 55 Mitte ist sie nochmal hingeschrieben. F von x wert 0 an der Stelle x gleich 0. Und für x ungleich 0 nehmen wir f von x als e hoch minus 1 durch x Betrag. X beliebig aus R. Dann kann man nachrechnen. Das Problem zu diskutieren ist nur im Nullpunkt. Aber die Funktion ist beliebig oft auf der ganzen Achse differenzierbar und alle Ableitungen im Nullpunkt verschwinden. Funktionswert ist natürlich auch 0. Und wenn Sie dann die formale Taylor-Reihe von f in 0 bilden, dann ist die formale Taylor-Reihe von f in 0 einfach identisch 0. Und die Funktion f selbst ist natürlich nicht die Nullfunktion. Gut. Problem 1, nochmal zusammengefasst, Konvergenz der Taylor-Reihe ja, aber das Ergebnis der Limes der Taylor-Reihe hat nichts mit der Funktion zu tun. Problem 2, auf Seite 55 unten aufgeschrieben. Die Funktion f ist zwar c unendlich, das setzen wir immer voraus. Dann rechnet man die Taylor-Reihe aus in der Entwicklungsmitte a. Stellt aber fest, die Taylor-Reihe ist so schlecht, dass sie wirklich nur in der Entwicklungsmitte konvergiert und sonst nirgendwo. Dazu ein Beispiel auf der Seite 56 oben. Die Funktion f von x wird definiert als Summe n gleich 1 bis unendlich, 2 hoch minus n mal Cosinus n Quadrat x. Für x aus R und die Entwicklungsmitte, die wir hier wählen, ist die Zahl a gleich 0. Gut, die Funktion f wird natürlich definiert als konvergente Reihe. Worum ist die Reihe konvergent? Das steht in der dritten Zeile von Seite 56. 2 hoch minus n, Reihe ist konvergent und der Betrag 2 hoch minus n, Cosinus n Quadrat, kleiner gleich 2 hoch minus n natürlich. Cola zu Satz 13,1, da ging es um die gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen. Unsere Partialsumme, die wir hier zu bilden haben, die konvergiert gleichmäßig gegen die Funktion f auf ganz R. Und weil die Partialsummen stetig sind, ist unsere Funktion f natürlich auch stetig. Und jetzt kann man das ganze Spiel für Ableitungen rechnen. Das heißt, man differenziert die Partialsummen und sieht, dass die Partialsummen auch gleichmäßig konvergent sind. Das sollte man aber begründen. Und insgesamt, da der Prozess nicht abbricht, ist die Funktion f, die in der ersten Zeile von Seite 56 definiert wird, eine beliebig oft differenzierbare Funktion auf der ganzen Achse. Also wir können formal sozusagen versuchen, unsere Funktion f als Taylor-Reihe darzustellen mit der Entwicklungsmitte 0. Und wenn wir uns für die Entwicklungsmitte 0 entschieden haben, dann geht es darum, die Ableitungen von f an der Stelle 0 zu bestimmen. Und das steht in den letzten beiden Zeilen von Seite 56, die Aufforderung, das zu tun. Alle ungeraden Ableitungen von f verschwinden in 0. Und für die geraden Ableitungen hat man eine untere Schranke, die Ableitung mit der Nummer 2k an der Stelle 0 ist größer als n hoch 4k dividiert durch 2 hoch n und das passiert eben für alle n. So, das heißt, für die Glieder auf der Seite 57 oben, für die Glieder der Taylor-Reihe von f, hat man jetzt in der zweiten Zeile folgende Abschätzung nach unten. Ich lese es nicht vor, das können Sie sich selbst vergegenwärtigen. Sie bilden formal die Glieder der Taylor-Reihe. Und für alle x ungleich 0 sieht man die Ungleichung, die in der zweiten Zeile von Seite 57 aufgeschrieben wird. Da das n beliebig ist, Seite 57 Mitte steht die Wahl n gleich 2k. Ja, und Sie sehen, was passiert. Die Glieder der Taylor-Reihe, jetzt f2k an der Stelle 0, die 2k-te Ableitung durch 2k-Fakultät mal x hoch 2k, davon der Betrag, ist nach unten abgeschätzt durch k hoch 2 mal k mal Betrag x hoch 2k. Und für x ungleich 0, x fixiert ungleich 0, geht das natürlich gegen unendlich bei k gegen unendlich. Schlusssatz auf der Seite 57, die Glieder der Taylor-Reihe von f in 0 bilden keine Nullfolge. Gucken Sie sich die Rechnung nochmal im Detail an. Und das bedeutet, die Taylor-Reihe ist offensichtlich nicht konvergent, obwohl unsere Funktion beliebig gut ist, also c unendlich, auf der ganzen Achse. Das war nochmal ein Rückblick auf die beiden zentralen Probleme, die man mit Taylor haben kann und die auch entstehen. Und ja, ob die Probleme vorliegen, das wird durch das sogenannte Restglied entschieden. Seite 58 oben steht nochmal die Definition. Wir stellen uns vor, die Entwicklungsmitte A ist fixiert und das Restglied, groß R, mit Index n an der Stelle x, genauer Rn, a, wenn man die Entwicklungsmitte mitführt, der Funktion, das ist einfach definiert als die Abweichung der Funktion zum n-ten Taylor-Polynom von f an der Stelle a. Also Seite 58 Mitte steht nochmal tnaf, Taylor-Polynom, von 0 bis n wird summiert, 1 durch k-Fakultät, k-te Ableitung von f an der Stelle a mal x minus a hoch k. So, das ist natürlich jetzt nur eine Umformulierung der Problematik. Wenn man das Restglied im Griff hat, dann ist offensichtlich, dass man Konvergenz der Taylor-Polynome gegen f entscheiden kann. Es kommt also wirklich darauf an, eine möglichst überschaubare Form für das Restglied zu finden, um eine Entscheidung zu fällen. Und in dem Satz Nummer 15 im Abschnitt 11 haben wir so eine Formel gefunden. Da haben wir gesehen, Rnx, also das Restglied der Ordnung n, an der Stelle a ist gegeben durch 1 durch n plus 1 Fakultät. Das ist schon mal gut, das geht sehr schnell gegen 0. Jetzt muss man die n plus erste Ableitung ausrechnen an der Stelle c mal x minus a hoch n plus 1. Und die Zwischenstelle liegt zwischen der Stelle x, die man sich ausgesucht hat, und der Entwicklungsmitte a. Und man sieht so ungefähr, ja, wenn die Ableitung nicht zu stark anwächst, dann hat man gute Chancen, dass das Restglied gegen 0 geht, wenn man mit dem x eben auch nicht zu weit weg ist von dem a. In der letzten Zeile steht nochmal der Name für diese Darstellung. Das ist die Restgliedformel von Lagrange. Das ist eine Restgliedform, die wir kennengelernt haben, bevor wir uns demnächst mit anderen Restgliedern beschäftigen. Gucken wir uns mal ein Beispiel an. Ein Beispiel, das sozusagen nahelegt, dass man sich auch andere Darstellungen für das Restglied überlegen sollte, wenn man irgendwie schneller zum Ziel kommen will. Das Beispiel ist nichts Kompliziertes. Die Funktion f von x, einfach Logarithmus 1 plus x. Und wir wählen x größer minus 1. Die Funktion ist nicht einfach Logarithmus x, sondern Logarithmus 1 plus x liegt daran, wir wollen mit a gleich 0 als Entwicklungsmittel rechnen. So, der erste Schritt, wenn wir entwickeln wollen, dann brauchen wir die Ableitungen. Die Ableitungen sind nochmal auf der Seite 59 Mitte aufgeschrieben. Fn plus 1 t, Fn plus 1 deshalb, wir denken an das Restglied von Lagrange. Da müssen wir die n plus erste Ableitung ausrechnen, die Formel steht da. Und dann können wir das Restglied von Lagrange hinschreiben, rnx, 1 durch n plus 1 Fakultät, mal leider n Fakultät, kriegen wir von der n plus ersten Ableitung. Mal minus 1 hoch n, das ist nicht so schlimm. Mal x dividiert durch 1 plus c, n plus hoch n plus 1, wobei c die Zwischenstelle ist, die zwischen 0 und x liegt. Und x ist eine Zahl größer minus 1 natürlich. Und in dem grünen Kasten auf der Seite 59 ist das Ganze nochmal ein bisschen sauberer aufgeschrieben, nämlich minus 1 hoch n dividiert durch 1. N plus 1 mal x dividiert durch 1 plus c hoch n plus 1. So, damit sind wir auf der Seite 60 und unterscheiden jetzt zwei Fälle. Der erste Fall, unser x ist positiv. Entwicklungsmitte ist 0. Und wir gucken uns jetzt mal die Situation an. X ist positiv. Dann liegt die Zwischenstelle offensichtlich im offenen Intervall von 0 bis x. Und das Restglied geht gegen 0 bei n gegen unendlich, wenn wir annehmen, dass x durch 1 plus c kleiner gleich 1 ist. Bedingung Stern. Ja, was hat man da für Einwände? Die unbekannte Zwischenstelle, man weiß nur, dass sie aus dem Intervall 0x ist, aber kennt den Wert nicht. Wenn die sehr nahe an 0 liegt, dann folgt die Bedingung Stern, die zu erfüllen ist. Die ist sicher richtig, wenn wir uns für x entscheiden, die kleiner gleich 1 sind. Als Ergebnis nochmal aufgeschrieben auf der Seite 60 im unteren Teil. Wenn man verlangt, x liegt zwischen 0 und 1, dann weiß man, rnx geht gegen 0 und man hat die Entwicklung, weil das Restglied gegen 0 geht. Logarithmus 1 plus x ist die Summe von k gleich 1 bis unendlich, 1 durch k minus 1 hoch k minus 1 mal x hoch k. Ja, die Feststellung, wenn man sich die Reihe unabhängig von unserer Diskussion anschaut, Entwicklung der Logarithmusfunktion, dann konvergiert die Reihe sicher auf dem Intervall von minus 1 bis 1, wobei die 1 eingeschlossen werden kann. Aber die Frage, vorletzte Zeile von Seite 60, wie ist es, stellt die Reihe, die Konvergente, auch die Logarithmusfunktion dar? Sicher sein können wir bis jetzt nur für den Fall, dass wir ein x größer gleich 0 haben. Was mit den negativen x ist, dann haben wir einen negativen Wert von c, das ist nicht so offensichtlich, da dann die Bedingung Stern ja auch verletzt sein kann, beziehungsweise da ist zu ersetzen dann die Forderung, dass der Betrag kleiner ist als 1 und wir können nicht so argumentieren, wie wir vorher argumentiert haben. Das heißt, aus der Restglieddarstellung von Lagrange liest man das nicht so unbedingt ab und da ist es praktischer und zweckmäßiger, sich eine andere Restglieddarstellung zu überlegen. Und das wollen wir dann in der nächsten Vorlesung machen. Also die Entwicklung diskutieren. Was passiert für den Fall, dass das x jetzt nicht unbedingt größer 0 ist? Und welche der Restglieddarstellungen man dann zweckmäßigerweise nimmt und versuchen, daraus eine allgemeinere Diskussion abzuleiten.